Okay, wir haben vor 5 Wochen eine kleine Serie mit einem fantasievollen Titel namens Von A nach B gestartet. Und die würde ich gerne heute abschließen. Das sind 3 Predigten. Und lass den noch einen kleinen Moment spielen. Nein, du darfst dich setzen, Kai. Alles gut. Vielen Dank. Ich brauche hier so eine Kanzel mit so einem kleinen Texter, wo ich meine Messages kriege dann. Alles gut. Okay, wir haben 3, das ist die 3. Predigt heute, die uns helfen soll, den Zusammenhang von Hoffnung und Glaube besser zu verstehen. Hoffnung, eine Vision, ein Traum des Herzens, ein inneres Bild von dem, was man erwartet, geht dem Glauben voraus. Du kannst für nichts glauben, bevor du nicht vorher irgendwo einen Traum hast, eine Vision hast, eine Hoffnung hast. Und es ist meine tiefste Überzeugung, dass Gott einen Plan und eine Bestimmung für jeden von uns hat für sein Leben. Für jeden Einzelnen von uns. Aber dazu müssen wir eine Sicht bekommen, eine Vision von dem, was Gott mit uns vorhat. Und erst dann kann unser Glaube dieser Hoffnung Substanz geben. Und wir sind ausgegangen vor einigen Wochen von der Schriftstelle aus Habakuk 2, wo es heißt, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Und der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Okay, das war der Text, von dem wir ausgegangen sind. Ist einer meiner Lieblingstexte für die erste Predigt, wenn ein neues Jahr beginnt, weil das prägt dich für das ganze Jahr. Wir haben gehört, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, auf seinen eigenen geistlichen Turm zu steigen und sich von Gott zeigen zu lassen, wo die Reise hingeht. Das wird dir niemand abnehmen. Eines, was Habakuk eben auszeichnet, war, er hatte eine Sehnsucht danach zu wissen, Gott, wo geht das hin? Was hast du vor? Und diese Zeit musst du dir einfach nehmen. Und manchmal ist es ein Tag, manchmal ist es eine Woche, manchmal ist es ein Monat, manchmal sind es Monate, wo du einfach geistlich auf diesem Turm sitzt und sagst, Gott, was hast du vor? Ich brauche Antworten für mein Leben. Gott ist kein toter Gott, er redet und es gibt diverse Wege, wie er das tut. Indem er sein Begehren in unser Herz legt. Du kriegst einen Wunsch, etwas zu tun. Und du spürst es, eigentlich willst du das gar nicht. Und dann willst du es aber doch. Und auf einmal spürst du, es ist etwas, was Gott dir aufs Herz legt. Gott redet, indem er sein Begehren in unsere Herzen gibt. Er redet durch göttlichen Rat anderer, durch die Gaben des Geistes, durch Träume, Visionen, Propheten, in seltenen Fällen durch Engel. Und in ganz seltenen Fällen gibt es Zeugnisse, wo Gott mit einer hörbaren Stimme gesprochen hat. Aber mehr als alles andere redet Gott durch sein Wort zu uns. Das ist die Regel. Das ist für mich in meinem Leben definitiv die Regel. Gott redet durch sein Wort und durch Martina. Und Martinas Reden ist auch immer aus dem Wort. Am Ende ist es das Wort. Ja, ist so. Lies deine Bibel, komm zum Gottesdienst, hör dir Predigten an, lass Gottes Wort zu dir reden. Was immer auch passiert, er hat einen Plan für unser Leben. Aber ob wir in diesem Plan leben oder ob wir scheitern, hängt maßgeblich davon ab, ob wir festhalten, was der Herr uns auf diesem Turm zeigt. Und ich behaupte, es gibt kaum etwas, hinter dem Satan mehr her ist, als eine Vision und ein Wort Gottes, das lebendig in uns ist. Er wird alles tun, es uns zu rauben. Denn wo keine Vision ist, wo keine Hoffnung bei uns zu finden ist, da kann logischerweise auch kein Glauben sein. Der zweite Teil von Habakuk lautet ja, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Ich meine, Gott macht eine klare Zusage hier. Und er sagt, warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Was in dieser Weile passiert, wo wir geduldig warten, ist, mein Wort darauf, dass wir alle durch Tests, Prüfungen und Anfechtungen gehen werden. Und nicht wenige gehen durch diese Wartezeit. Mit Jubel und Jauchzen starten sie los. und kommen dann auf der anderen Seite raus und haben alles an Visionen und alles an Träumen vergessen und alles verloren. Es ist ihnen alles geraubt worden. Erinnern sich nicht einmal mehr daran, was es war, dass Gott geredet hat. Deswegen ist mein Thema heute, fokussiert bleiben. Lass dich nicht ablenken von dem, was Gott dir gezeigt hat oder noch zeigen wird. Das ist eines der Beispiele, die ich schon so oft gebraucht habe. Eines der stärksten Tiere und das vielleicht ausgeprägteste Symbol für Kraft und Majestät ist der Löwe. Ist das wahr? Das ist der Inbegriff. Was dieses grandiose Tier aber völlig lähmt, ist, wenn ein Dompteur in einen Käfig kommt und ihn einen Schemel vor die Nase hält. Hast du dich schon mal gewundert, wieso die Dompteure immer so einen Schemel da haben? Es ist deswegen, weil das Gehirn des Löwen mit diesen Stuhlbeinen nicht zurechtkommt. Solange es dem Dompteur gelingt, die Aufmerksamkeit des Löwen auf den Stuhl zu lenken, ist der so damit bemüht, die Beine dieses Schemels zu fokussieren, dass sein Gehirn nicht in der Lage ist, weitere Informationen und Eindrücke um ihn herum aufzunehmen und zu verarbeiten. Und immer wenn dieser Löwe irgendwo so ein bisschen Eigenleben entwickelt und der Dompteur merkt, der hat irgendwie seinen eigenen Willen, der will was Eigenes machen hier, den Stuhl hinhalten und mit dem Stuhl ein bisschen wedeln. Und der Löwe guckt sich den Stuhl an und die vier Stuhlbeine und sein Hirn lähmt ihn. Und genauso geht es uns auch, wenn wir keinen klaren Fokus haben, wenn wir immerzu versucht sind, mit allen möglichen Dingen zu liebäugeln. Der Feind einer guten Idee ist eine weitere Idee. Und noch eine Idee und noch eine Idee. Es gibt im Business ein Sprichwort, ein Zitat, was mir jemand gesagt hat vor 30 Jahren. Er sagt, was immer du tust im Geschäft, seh zu, dass es spitz statt breit ist. Seh zu, dass es fokussiert ist. Weil er, dass wir als Unternehmer mit einem Kerngeschäft begonnen hatten und dann irgendwann gedacht haben, wir weiten unser Kerngeschäft aus. Wir machen noch das, das und das dazu, das passt auch noch dazu und das, das und das. Ein Transportunternehmen. Und am Ende, wenn ich weitergemacht hätte, hätten wir einen Eiswagen noch gehabt. Hat nichts funktioniert. Back to the roots. Zu unserem Kerngeschäft. Wir können nicht mit allen möglichen Dingen liebäugeln. Und der Teufel ist ein absoluter Dompteur. Wenn er es nicht verhindern kann, dass wir von Gott hören und eine klare Sicht bekommen für unser Leben, dann kommt er mit einer Peitsche und einem Schemel. Und er wird alles tun, uns mit verschiedenen Eindrücken so durcheinander zu bringen, dass wir am Ende gar nichts mehr wissen. Wir brauchen eine klare Sicht. Für uns persönlich, für unseren Weg mit Gott, für unsere Ehen, für unsere Beziehung, für unseren Job, für all die Dinge, die unser Leben ausmachen. Ohne Fokus geht es uns wie dem Löwen und den Stuhlbeinen. Wir sind verwirrt, abgelenkt und wie gelähmt. Und das ist ein Grund, warum Leute manchmal im Glaubensleben nichts erleben. Oder durch ihren Glauben im Leben nichts erleben. Und sie erzählen mir, was alles schief geht und sie haben keine klare Sicht. Sie wissen das nicht und jenes nicht. Und dann, wenn du dich unterhältst, merkst du, die sind mit 75 verschiedenen Dingen beschäftigt. Schaffen es nicht, auf etwas sich zu fokussieren. Sei wachsam, bleib dran. Ablenkung wird kommen. Alles, was etwas wert und aus Gott geboren ist, wird in Anfechtung kommen. Ich sage es nochmal, alles, was etwas wert und aus Gott geboren ist, wird in Anfechtung kommen. Es kommt nichts ohne Kampf. Mach dir keine Illusionen und denk, wenn es von Gott ist, wird alles butterweich und easy, smooth seinen Weg gehen. Im Gegenteil, 100%ig. Der Teufel wird dir sagen, lass es sein, es geht nicht. Menschen werden dir sagen, du bist verrückt. Widerstände werden versuchen, dich so lange zu entmutigen, bis du denkst, das kann nicht von Gott sein, bei so viel Widerstand. Meine persönliche Erfahrung ist, dass das Maß an Widerstand mir in der Regel zeigt, wie sehr es von Gott ist. Wenn ihr ein Mensch ein Beispiel gegeben hat, was es heißt, fokussiert zu bleiben, dann war das Jesus. Von seiner Kindheit an wusste er, dass er zu etwas Besonderem berufen war. Ich glaube nicht, dass Jesus schon als Kind alle Details oder auch als Teenager alle Details seines Lebenswegs wusste, sondern ich glaube, dass Gott ihm im Laufe seines Lebens mehr und mehr offenbarte, wer er war, wozu er geboren wurde und was sein Auftrag war. Und mit jedem Tag seines Lebens wurde dieser Fokus von ihm klarer. Du musst dir mal vorstellen, du wächst da rein und irgendwann stellst du fest, du erkennst, ich bin der Messias. Ich bin der, von dem es heißt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, ein Sohn gebären, wird seinen Namen Immanuel nennen. Ich bin der, von dem geschrieben steht, siehe, das ist mein Knecht, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Irgendwann kommt die Erkenntnis und er sagt, ich bin der, von dem es heißt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das bin ich. Jesus erkennt diese Dinge. Im Laufe seines Lebens wird ihm immer klarer, wer er ist. Und die Jahre vergehen und irgendwann im Alter von 30 Jahren ist seine Stunde gekommen. Nicht er selbst empfiehlt sich, sondern der Mund des Propheten Johannes stellt Jesus der Welt vor. Als er am Jordan auftaucht, sagt Johannes, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und Gott bestätigt ihn, er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wird er getauft. Und dann wissen wir, was dann kommt. Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste. 40 Tage fastet er in der Wüste. Und am Ende dieser 40 Tage, wo du körperlich am schwächsten wohl bist, startet der erste Versuch des Teufels, den Fokus zu trüben, den Jesus hatte. Und er kommt und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn das wirklich deine Mission ist, wenn das alles stimmt, warum änderst du nicht ein bisschen deine Pläne? Und er zeigt ihm alle die Königreiche der ganzen Welt. Er sagt, sie gehören mir, du kannst sie haben. Wozu warten? Warum willst du nicht gleich jetzt schon beginnen zu herrschen? Aber wir wissen, dass Jesus standhaft geblieben ist. Er hielt an dem fest, was er im Herzen hatte. Und wir denken ja manchmal, dass der Teufel ihn nach 40 Tagen in der Wüste dreimal versucht hatte und das wäre es gewesen. Das war es aber nicht. Das heißt, nachdem er Jesus versucht hatte, wich er eine kurze Weile von ihm. Das ging 3,5 Jahre lang so weiter. Denk nicht, dass das das erste und letzte Mal war, wo der Teufel versucht hatte, Jesus seinen Fokus zu trüben. Es ging 3,5 Jahre lang so weiter. Der ganze Dienst war begleitet von Versuchen, ihn von seinem klaren Fokus und seiner Bestimmung abzubringen. Seine eigene Familie, inklusive seiner Mutter Maria, sie hielten ihn zeitweise für verrückt. Exakt bevor er das letzte Mal nach Jerusalem gehen wollte, um sein Leben zu geben, kamen seine Brüder zu ihm. Und sie sagen, zieh doch fort von hier. Geh doch vielleicht mal nach Judäa. Besuch doch mal deine Jünger dort. Die haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Geh doch mal dahin. Aber Jesus ließ sich von niemandem ablenken. Er wusste, wann seine Zeit da war. In Lukas 9 heißt es, als der von Gott bestimmte Zeitpunkt näher rückte, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, fasste er fest in den Blick, was auf ihn zukam und machte sich auf den Weg nach Jerusalem. Hier ist ein Geheimnis für dein ganzes Leben. Wenn Gott dir eine Offenbarung gibt für etwas, was er mit dir vorhat, fass es fest in den Blick und mach dich auf den Weg, wo immerhin das geht. Und je näher dieser von Gott bestimmte Zeitpunkt kam für Jesus, desto massiver wurde er bedrängt. Nach der Ankunft in Jerusalem bereiteten die Jünger das Abendmahl vor und während dieses Abends spricht Jesus freimütig über das, was nun auf ihn zukommen wird. Das heißt, er sprach freimütig darüber. Über was? Über das Kreuz. Und wir wissen, was einer seiner drei engsten Vertrauten unter dämonischen Einfluss im Verlauf dieses Mal zu ihm sagt. In Markus 8. Und Petrus nahm ihn zur Seite und fing an, ihn zu tadeln. Ich habe versucht, den Wortstamm rauszukriegen. Das Tadeln aus dem Griechischen bedeutet stark ermahnen. Zurechtweisen. Kannst du dir vorstellen, Petrus schnappt sich Jesus und fängt an, ihn zu tadeln, zu ermahnen und zu belehren. Das kannst du nicht machen. Gibt kein Kreuz, unmöglich, geht nicht. Und dann heißt es, er aber, Jesus, wandte sich um und sah seine Jünger und er tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern das, was der Menschen ist. Jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, denke ich, wenn das Jesus zu einem von uns sagen würde, wir wären ein Fall für die Hohe Mark. Ein dreimonatiger Seelsorgefall. Stell dir vor, Jesus sagt zu dir, geh weg hinter mich, Satan. Wow. Aber er sah hinter die ganze Kulisse, was in Petrus vorging. Und er wusste, dass Petrus gerade gebraucht wurde vom Teufel. Herr, du wirst dich ja nicht etwa diesen Hohepriestern ausliefern. Die Sache ist, Jesus wurde während der ganzen Zeit deines Dienstes versucht, seinen Fokus zu ändern. Und machen wir uns keine Illusionen, wenn es Jesus so geht, so geht es uns auch nicht anders. Da haben wir einen Traum in unserem Herzen. Wir sind uns sicher, wir haben von Gott gehört. Aber dann kommen sie, massive Widerstände und Schwierigkeiten, Probleme. Und auf einmal ist sie da, diese leise Stimme, und stellt wie seit ewigen Zeiten die gleiche uralte Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Wir erinnern uns, 1. Mose 1. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Wunder dich nicht, wenn es passiert, das ist nichts Ungewöhnliches. Und von Phil Pringle bis Joyce Meyer erlebt jeder solche Anfechtung. Habe ich richtig gehört? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ich meine, selbst Johannes der Täufer sieht Jesus am Jordan. Und dann macht er diese Aussage. Er sieht ihn und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes hat Jesus erkannt, hat ihn getauft, hat die Stimme Gottes gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann später, wenn du weiterliest, als er eine Zeit lang im Gefängnis des Herodes sitzt, beginnt er zu zweifeln. In Lukas 7, 19 heißt es, und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Ich meine, er hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Auf wen wollen wir noch warten? Wer soll da noch kommen? Er ist auf einen Zweifel gekommen. Unsere Vision wird angefochten. Im Alten Testament lesen wir vom Volk Israel, als sie am Jordan stehen, auf der anderen Seite des gelobten Land. Sie senden 12 Kundschafter aus. 2 dieser Kundschafter können sehen, was Gott vorhat. 10 Kundschafter knicken ein. Und als die zurückkommen, rauben diese 10 dem ganzen Volk Gottes den Traum. Und sagen, wenn wir in dieses gelobte Land ziehen, werden wir mit fürchterlichen Riesen zu kämpfen haben. Oh, das ist ganz übel. Und sie entmutigen das gesamte Volk. Sie rauben dem Volk die Vision. Bis auf einen Kaleb und einen Josua, eine Handvoll Leute, bekommen alle Angst. Und dann sagen, oh, wir sind wahrscheinlich in der Wüste besser aufgehoben. Und da sind sie dann auch gelandet. Da gibt es keine Riesen. Weißt du, warum es in der Wüste, warum du nie in der Wüste mit Riesen zu kämpfen hast? Weil es da keine gab. Weil es dort nichts gab, das es wert war, dafür zu kämpfen. Für alles, das etwas wert und das Gott geboren ist, wird es Kampf geben. Es ist der Kampf um deinen Traum. Sollte Gott gesagt haben. Ich meine, ich weiß noch, was für ein Kampf es war, als es darum ging, hier zu bauen. Es ist ja nicht so, dass ich all die Jahre darüber gesprochen habe und das nie angefochten wurde. Und ich weiß noch, wie oft ich auch versucht war, dieser Stimme zu lauschen, die mir hier und da versucht hat, einzureden. Hat Gott dir gesagt, du sollst ein Gemeindezentrum bauen? Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Oder ist es nicht vielleicht so, dass du den Denkmal baust? Ist es vielleicht nicht so, dass es dein Ego ist, der dich treibt? Es war nicht immer einfach in all den Jahren. Und ich hatte an manchen Tagen massive Anfechtungen. Der Gedanke, hier etwas zu schaffen, was am Ende nicht Gottes, sondern meine Idee wäre, das hat mich schon zeitweise tief beunruhigt. Und ich weiß noch, es gab eine Zeit, wo es ganz massiv war. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass Gott uns stärkt, wenn er sieht, dass wir wirklich darum kämpfen, unseren Fokus zu bewahren. Und ich weiß noch, inmitten so einer Krise, so einer Sinnkrise, wo ich dachte, meine Güte, vielleicht ist es doch alles irgendwie gar nicht von Gott. Das sind meine persönlichen Ambitionen. Ich war hin und her gerissen. Und da weiß ich noch, ich war eingeladen auf ein Pastoren- und Leitertreffen in der Freien Christengemeinde. Und die hatten damals Ed Traut als Gast. Ich weiß nicht, wer von euch Ed Traut kennt. Prophet aus Südafrika. Und da waren etwa 40 Leiter da auf diesem Meeting. Ich kannte Ed Traut. Ich habe sogar noch eine Prophetie von ihm gehabt aus den 90ern. Etwas, was auch bis heute sich zum größten Teil erfüllt hat. Das war eine lange Prophetie. Und einige Kleinigkeiten stehen noch aus. Auf jeden Fall, das war aber nicht mein Problem an diesem Tag, wo ich da dort war. Er hat auf jeden Fall für diese 40 Leute prophezeit und er hatte ellenlange Prophetien. Meine Güte, vergesse niemals, welche ausführlichen Prophetien dafür Einzelne da waren. Eigentlich, wenn diese 40 Leute das beherzigt hätten und wenn alles von Gott war, die 40 Leute müssten normalerweise die Welt durchevangelisiert haben, nach dem, was ihnen prophezeit worden ist. Auf jeden Fall, er hatte sie alle durch. Und ich habe alles gemerkt, ständig gemerkt, dass er immer wieder zu mir rüberguckte. Und ich hatte den Eindruck, er überlegt die ganze Zeit, gib mir ein Wort für den Manfred. Und da hat er sie alle durchgehabt. Ich war der Allerletzte. Und dann kommt er zu mir und gibt mir die kürzeste Prophetie, die ich je erhalten hatte. Sah mich an und sagte, alles, was ich habe, ist, you are not selfish. Kannst du was mit anfangen? You are not selfish. Can you, you know what that means? So, ich weiß genau, was das meint. Danke. Herr, das ist gut. Du bist nicht selbstsüchtig. Das ist nicht dein Ego, der das Ganze macht. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Dass im Glauben handeln die meiste Zeit vor allem darin besteht, eine Vision festzuhalten und seinen Fokus zu bewahren. Das bedeutet, dass es das Wort vielleicht in deinem Vokabular nicht mehr gibt. Es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich weiß ganz genau, was ich will. Ich weiß exakt und definitiv, was ich will und was ich tun werde. Ich weiß es haargenau. Aber vielleicht mache ich auch was ganz anderes. Man sagt ja, der Grund für die englische Bulldogger, warum sind vorgeschobenen Unterkiefer hat, ist der, dass sie nach dem Zubeißen entspannt weiteratmen kann. Was immer der Traum Gottes ist, den er dir gibt, beiß dich fest und atme entspannt weiter. Und eine der größten Herausforderungen, seinen Fokus zu bewahren, liegt ja in diesem Element Zeit. Wir haben ja gelesen, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern zur festgesetzten Zeit. Aber höre, es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Du kannst dich darauf verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Was Gott uns ins Herz legt, wird sich erfüllen, wenn wir dranbleiben. Aber es kann eine Weile dauern. Gibt für alles eine festgesetzte Zeit. Und weil wir nie wissen, wie lange diese Weile dauert, heißt es, geduldig zu sein. Und meistens, in meiner Erfahrung, stimmt unser Zeitplan nicht mit dem überein, den Gott festgesetzt hat. Gottes Uhren gehen anders. Wer hat das schon erlebt? Manchmal dauert diese Weile Wochen, manchmal Monate, manchmal sind es Jahre, manchmal sind es nur Minuten. Ich hatte vor 3 Wochen oder wann, hatte ich ja, nachdem ich die erste Predigt zu diesem Thema gehalten habe, gesagt, es ist auch mal wieder für mich Zeit, ich möchte mal wieder auf deinen Turm klettern und mal hören, was du zu sagen hast. Und ich habe jetzt echt gedacht, das könnte Tage dauern. Manchmal habe ich das ja auch so erlebt. Stunden, Tage, ich keine Ahnung, wie lange das dauert. Und ich bin am Mittwoch hier, mittags hier reingekommen, habe mich hier hingesetzt. 20 Minuten später konnte ich heimgehen. Wort Gottes, eine Ansage. Es hat 20 Minuten gedauert. Manchmal sind es nur Minuten, manchmal ist es aber auch länger. Und wir sitzen auf diesem Turm und warten. Das ist der Preis, den es braucht, den wir zahlen müssen. Wir haben vor 2 Wochen über diese Geschichte von Jairus gesprochen. Vor 5 Wochen ist es her, glaube ich. Jairus, der Synagogenvorsteher, Mitglied einer religiösen Gruppe, die sich extrem schwer tat mit diesem Jesus. Und es hat ihn ganz sicher eine große Überwindung gekostet, als Schriftgelehrter und Synagogenvorsteher. Aber er ist in einer verzweifelten Lage. Seine 12-jährige einzige Tochter liegt im Sterben. Sie liegt buchstäblich in den letzten Zügen. Es gibt menschlich gesehen keine Hoffnung mehr für sie. Jairus lebt aber nicht in der Mond. Er hat die Geschichten von dem Heilungswunder von Jesus gehört. Und selbst in Kapernaum sind ja erstaunliche Dinge passiert. Und jetzt bekommt er mit, dass Jesus unten am See mit dem Boot angekommen ist. Jairus, er ist ein Mann, der Glaube hat. Denn er sieht im Geist, wie Jesus seine Tochter berührt und er sieht, wie seine Tochter geheilt wird. Glaube handelt und Glaube spricht. Er läuft zu Jesus hin, fällt auf seine Knie und bittet ihn, Meister, meine Tochter liegt im Sterben. Aber komm, leg ihr die Hände auf und sie wird leben. Das muss ihn was gekostet haben. Und Jesus sagt zu und folgt dem. Ist zwar eine große und nervende Volksmenge von Schaulustigen um sie alle herum, aber es ist alles genauso, wie Jairus sich das in seinem Herzen so ausgemalt hat. Sie werden jetzt auf dem schnellsten Weg zu seinem Haus gehen und im letzten Moment wird seine Tochter geheilt. So viel zu seinem Heilsplan. Wäre da nicht ausgerechnet dieser Zwischenfall, der plötzlich den ganzen Tross aufhält? Dann mittendrin, als sie auf dem Weg sind, bleibt Jesus stehen und sagt, irgendjemand hat mich angerührt. Jairus steht kurz vor seiner Krise. Jemand hat Jesus angerührt und deswegen bleibt er auf einmal stehen. Kostbare Zeit vergeht, seine Tochter liegt im Sterben. Wer hat mich angerührt, will Jesus wissen. Hunderte von Leuten um ihn herum. Und da meldet sich plötzlich diese Frau. Jairus kennt sie. Jeder im Ort kennt sie. Sie leidet unter Blutfluss. Sie ist eine unreine Frau. Wir haben neulich der Predigt darüber gesprochen. Sie hat offensichtlich Jesus angerührt und ist geheilt worden. Jetzt kannst du dir Jairus vorstellen. Frau, das ist ja wunderbar mit deiner Heilung, aber muss ich jetzt ausgerechnet noch detailliert die ganze Geschichte erzählen? Weil die Bibel redet ja davon, sie war 12 Jahre blutflüssig und sie hat ihr Geld bei Ärzten ausgegeben. Sie hat in aller Ruhe ihr ganzes Zeugnis hier weitergegeben. Da kannst du dir vorstellen, wie Jairus daneben dran gestanden hat. Und kennst du das? Dir steht's Wasser bis zum Hals. Und andere erzählen von tollen Erlebnissen mit Jesus. Du wartest sehnsüchtig, dass dein Traum sich erfüllt, aber Jesus ist scheinbar mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann passiert's. Noch während die Frau aufgeregt ihre Geschichte erzählt, hört Jairus, wie irgendjemand ruft, kannst du den Rabbi wieder nach Hause schicken? Deine Tochter ist verstorben. Ist vorbei, Jairus. Kannst deinen Traum beerdigen. Was für eine Anfechtung. Ich meine, du stehst dann da und denkst, wegen nur ein paar Minuten hätte die Frau und... Er hätte die geheilte Frau anbrüllen und Jesus anklagen können. Aber wir lesen nichts davon, kein Wort. Er versucht, seinen Fokus zu bewahren. Jemand hat geschrien, deine Tochter ist gestorben, schickt den Rabbi heim. Aber er hält seinen Mund, er bewahrt seinen Fokus. Und Jesus hilft ihm dabei. Er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Jairus. Glaube, es ist nicht zu spät. Ein Mann oder eine Frau Gottes, gewurzelt im Glaube, gerät nie in Hektik und Panik. Hör gut zu, was ich eben gesagt habe. Ein Mann oder eine Frau Gottes, gewurzelt im Glauben, gerät nie in Hektik und Panik. Ist eine Lektion, die ich von Kenneth Copeland gelernt habe, vor 30 Jahren. Der hatte mal eine Predigt darüber gehalten. Und er sagte, er weiß noch sehr gut, als er morgens beim Frühstück sitzt und seine Mutter die Tür reinstürzt und sagt, ich habe einen Anruf vom Hospital gekriegt, vom Krankenhaus, ihr Bruder, sein Onkel, liegt im Sterben. Und sie war völlig aufgelöst. Und hier sind die Kleidung an. Und er sagt, kann das kommen? Und sagt, mach langsam, ich will da fertig frühstücken. Und seine Mutter sagt, du herzloser Mensch. Und da sagte Kenneth Copeland, natürlich hat in mir das auch alles geschrien. Aber ich dachte, ein Face-Mensch, ein Face-Man never gets in a hurry. Ich weiß nicht warum, der klingt mir bis heute im Ohr. Glaube hat eine gewisse Ruhe in all den Dingen. Jairus, glaube, es ist nicht zu spät. Auch wenn sie gestorben ist. Und als sie zum Haus kommen, sind alle schon am Heulen und am Klagen. Die bereiten sich innerlich schon auf die Beerdigung vor. Aber Jesus sagt, hör auf zu jammern. Hör auf zu jammern, das Mädchen schläft nur. Und da steht, und sie machten sich über ihn lustig. Deswegen heißt es, dass Jesus die Spötter allesamt hinauswarf. Und ich sage dir was, Spötter sind absolut fehl am Platz, wenn es darum geht, deinen Traum zu neuem Leben zu erwecken. Halt dich fern von Menschen, die deinen Glauben runterziehen und verspotten, was Gott dir gegeben hat. Und selbst wenn alles danach aussieht, dann sei dein Traum und alle Hoffnung gestorben. Es gibt einen, was für Faktor? Sehr schön. Es gibt einen Gott-Aber-Faktor und ein Wort von Gott und was tot ist, wird lebendig. Steh auf, Mädchen. Und er legt die Hand auf und das Kind macht die Augen auf. Und genauso gibt es für dich und mich diesen bei Gott sind alle Dinge möglich Faktor. Was immer deine Vision für dein Leben ist, halt es fest. Halt deinen Fokus darauf. Mein Kampf und um meinen Traum tobt in aller Härte. Unser Gemeindezentrum war nicht das Ende meines Traums, es war der Anfang. Das alles hier ist Mittel zum Zweck. Der Traum meines Lebens ist nicht ein schönes Gemeindezentrum, sondern eine Gemeinde zu bauen, die ein Licht auf einem Berg ist. Eine Gemeinde, die erfüllt ist von Gottes Gegenwart, Freundschaft und Ermutigung. Für Menschen, die hier eine geistliche Heimat, Bestimmung und Zukunft finden. Für Menschen, die Gott noch nicht erkennen, noch nicht kennen, aber ihn hier in unserer Mitte erleben werden. Um ganz besonders ein Licht zu sein für Gemeinden, die festgefahren, die müde, enttäuscht, traurig und ausgepowert sind. Das ist mein Traum. Und er wird angefochten. Gesundheitlich angefochten. Die erste Nacht nach der OP, ich bin Donnerstag vor 2 Wochen operiert worden, und die erste Nacht habe ich in der Intensivstation verbracht. Und dort kannst du alles, nur nicht schlafen. Die hängen dich an den Blutdruckmessgerät alle halbe Stunde. Es piept überall, Armaturen und was weiß ich, du kannst nicht schlafen. Und ich rede mit Gott, bete, denke über meine Dinge nach und spüre, dass da so was für ein geistlicher Kampf trotz allem tobt, auch um mein Leben. Das ist einfach so. Und kurz vor 1 musste ich darüber nachdenken, dass es ein Phänomen gibt, das ich so oft gehört habe, das lässt sich wissenschaftlich nicht nachweisen, aber ich habe es so oft gehört und auch aus zuverlässigen Quellen, dass wenn jemand stirbt, oftmals im Haus eine Uhr anhält. Hat das schon mal irgendjemand gehört? Als Martinas Oma gestorben ist, ist die Uhr stehen geblieben im Wohnzimmer. Als unsere Katze vor ein paar Wochen gestorben ist, ist die Uhr stehen geblieben. Und ich denke darüber nach und liege in diesem Zimmer in der Intensivstation alleine. Und alles, was ich vor mir habe, ist eine Uhr, eine Funkuhr. Und du guckst diesem Sekundenzeiger zu. Und ich denke über diese Dinge nach und da bleibt um 1:02 die Uhr stehen. Ich sage, Gott, was läuft hier für ein Film? Das kann ja wahr sein. Und ich liege da und gucke diese Uhr an. Und der Sekundenzeiger ist direkt 1:02. 1:01 ist der Sekundenzeiger stehen geblieben. Ich dachte, ist das jetzt ein Zeichen? Kollabiert jetzt irgendwas in mir? Passiert irgendwas? Herr, was ist das? Und dann gehen 2 Minuten rum. Ich gucke als dieser Uhr zu. Sekundenzeiger bewegt sich nicht mehr. Aber ich beobachte, so nach 2 Minuten hast du gesehen, dass der große Zeiger weitergewandert war. Und nach ungefähr 2 Minuten auf einmal macht es. Und mein Sekundenzeiger läuft weiter. Und ich sage, Herr, was war das jetzt? Das war, als wenn Gott mir sagt, hör zu, da sind Anfechtungen da. Der Teufel versucht, dir deine Gesundheit zu rauben, deine Vision zu rauben, das, wofür hier alles gebaut wurde, all das, was wir noch vorhaben als Gemeinde. Aber er ist ein kleiner Zeiger. Er ist der Sekundenzeiger. Sie sind die großen Zeiger. Die großen Zahnräder von den großen Zeigern kann er unmöglich aufhalten. Gibt schon merkwürdige Wege, wie Gott mit einem redet, oder? Aber was ein Schrecken trotzdem, das war, die Uhr stehen bleibt. Und ich dachte noch über diese Dinge nach. Es ist verrückt. Eine Vision von Gott, ein Traum, der es wert ist, dafür zu kämpfen, kann über dein Leben entscheiden. Das ist Tatsache. Ich habe eine Geschichte gehört von 2 Männern, die zu Unrecht ins Gefängnis geworfen wurden, in ein Arbeitslager. Beide Männer, gesund, fit, körperlich, gleiche Statur, sie werden zu Unrecht eingesperrt in ein Arbeitslager. 15 Jahre, Sibirien, irgend sowas war das. Nach 3 Jahren ist einer der beiden Männer gestorben. Der zweite ist nach 20 Jahren rausgekommen und hat überlebt. Der Unterschied zwischen den beiden war, von den 2 Männern, einer hatte niemanden, der auf ihn gewartet hat. Da war niemand da draußen, für den es sich wert war zu leben. Es hat keine Vision mehr in seinem Leben gegeben, es hat keine Zukunft mehr gegeben. Alles, was er sah, sind diese vielen Jahre Arbeitslager. Die zweite Person da drin sagte, ich habe eine Familie. Irgendwo da draußen habe ich Frau und Kinder. Ich habe noch eine Aufgabe in dieser Welt. Das hat ihn am Leben erhalten. Es ist interessant, dass im medizinischen Bereich das Gleiche oft passiert. Dass Leute in ein Krankenhaus kommen, die schwer krank sind, die wirklich mit Dingen zu kämpfen haben, wo es um Leben und Tod geht. Aber sie haben etwas in ihrem Leben, was sie dazu bewegt, weiterzumachen und sie überleben. Und es gibt Leute, die sind halb so krank, die kommen ins Krankenhaus, werden krank und sie sterben, weil sie nichts haben, wofür sich zu leben lohnt. Und wir als Christen, wenn jemand auf dieser Welt etwas haben sollte, wofür sich zu leben lohnt, dann sind wir das. Ganz sicher. Ich würde gerne all die jungen Leute, die hier vorne gestanden haben, bitten, nach vorne zu kommen, dass ich euch hier unten hinstelle. Ich möchte für jeden von euch noch kurz beten, für jeden von euch die Hände auflegen. Es ist mir so oft passiert, dass ich junge Leute treffe und mich mit ihnen unterhalte und die gehen aufs Abitur zu, die gehen aufs Ende ihrer Schulzeit zu und ich frage sie, wie geht's weiter, was wirst du tun? Und Leute sagen mir, junge Leute sagen mir, ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Und wie oft habe ich Leute getroffen, die mir irgendwann gesagt haben, ich habe was angefangen, aber es ist gar nicht das, was ich wollte. Es ist eigentlich nicht das, was mich befriedigen würde. Ist das schlimm? Ich finde das furchtbar. Ich finde, dass jeder von euch wissen sollte, was Gott mit ihm vorhat. Das muss nicht unbedingt ein geistlicher Dienst sein. Das muss nicht sein, dass du Pastor wirst oder in einem vollzeitgeistlichen Dienst. Wir haben hier draußen in der Welt auch einen Job. Und die Welt da draußen braucht junge Männer und Frauen, die gewurzelte und gestandene Christen sind und wissen, wozu Gott sie gebrauchen möchte. Wer weiß, was Gott aus deinem Leben noch macht. Ich denke, ich bin der einzige Pastor im ganzen Land mit so einer Größenordnung von Gemeinde, der keinen Bibelschulabschluss hat, der 25 Jahre Unternehmer war. Ein verrücktes Leben. Hätte ich mir nie gedacht, dass das einmal so passiert. Aber so ist Gott. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Wir können gerne ein Lied spielen. Ich werde jedem von euch die Hände auflegen und erwarte, dass Gott zu euch redet. Wenn ihr noch nicht wisst, wo es hingeht in eurem Leben, ihr jungen Leute, dann geht auf euren Turm. Gott redet zu euch. Viele der Schlüsselfiguren im Neuen Testament und im Alten Testament waren kaum älter wie ihr. David war nicht viel älter wie ihr, als Gott bereits anfing, sein Leben zu gestalten. Erwarte das, Herr. Herr, zeig mir, wo es hingeht. Zeig mir, wo du mich beruflich haben willst, wo meine Ausbildung hingeht. Was habe ich für Gaben und Berufungen und Dinge in mir, die du gebrauchen willst, um dieser Welt einen besseren Platz zu machen? Du weißt, wo es hingeht, oder? Das habe ich mir gedacht. Ein Hornburg weiß, wo es hingeht. Ich bete trotzdem für dich. Okay. Thank you, Jesus.